Orchestra Nova mit dem Choro Nummer 1, Musik von Aitor Villa-Lobos, dem bekanntesten Komponisten Brasiliens. Und Brasilien, das ist ein echtes Kuhland. Mehr als 200 Millionen Rinder grasen dort. Das sind deutlich mehr, als es Brasilianer gibt. Und ihr Fleisch beschert Brasilien nach den USA Platz 2 bei der jährlich produzierten Rindfleischmenge. Dass es insgesamt ein Problem ist, wenn die Menschheit so viel Fleisch isst, das ist ein viel diskutiertes Thema. Nicht so bekannt ist, dass trotzdem nicht jedes Rind, das auf die Welt kommt, in diesem Markt erwünscht ist. Die Wegwerfkuh heißt ein Buch, in dem Tanja Busse beschreibt, was falsch läuft. Guten Morgen, Frau Busse.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Der Titel lässt aufhorchen, die Wegwerfkuh, schön gesetzt, aber wer wirft da warum die Kuh weg?
Genau, wie Sie es schon gesagt haben, ist der Titel natürlich eine Provokation, die klar machen soll, es läuft etwas falsch in der Milchproduktion in Europa, aber auch so wie in Deutschland Milch produziert wird, stehen Kühe so unter Druck, dass sie gar nicht mehr so alt werden können, wie sie es eigentlich können. Also Kühe können bis zu 20 Jahre alt werden. Es gibt Kühe, die 18 Kälber bekommen und die Durchschnittskuh in einem deutschen Milchviehbetrieb, die ist aber nach 2, maximal 3 Jahren im Melkstand, ist die so erschöpft, weil die so eine hohe Leistung gegeben hat, dass sie durchschnittlich eben nach 2, 3 Jahren im Melkstand zum Schlachter geschickt wird. Und das wollte ich mit dem Begriff Wegwerfkuh ausdrücken. Was das natürlich nicht heißen soll, ist, dass da irgendjemand sagen würde, ach, die Kuh mag ich nicht mehr, die werfe ich weg. So ist es nicht. Also in diesem System Milchwirtschaft, wo extrem auf Leistung geachtet wird, wo ein extremer Preisdruck herrscht, da stehen nicht nur die Kühe unter Druck, sondern auch die Landwirte, die müssen quasi für null Geld wahnsinnig viel Milch produzieren, sodass ich am Ende fast auch von einem, naja, Wegwerflandwirt klingt hart, aber da ist halt ein System, wo viel zu wenig Geld gezahlt wird für eigentlich eine wunderbare Leistung, Liter Milch zu produzieren, sodass da am Ende erschöpfte Landwirte das Letzte aus ihren Kühen rausholen müssen und die Kühe sind unglaublich leistungsfähig ein paar Jahre lang und dann sind sie so erschöpft, dass sie das einfach nicht mehr packen, jedes Jahr ein Kalb und jedes Jahr unglaubliche Mengen Milch zu produzieren. Und das alles habe ich mit dem Begriff Wegwerfkuh so formulieren wollen, dass sich da endlich was ändert, dass man von diesem Leistungsdruck ja auf Kühe, aber auch auf die Landwirte da endlich wegkommt.
Ja, das ist ein Phänomen, das ja die gesamte Gesellschaft erfasst. Auch wir sind ja ständig unter stärkerem Leistungsdruck. Wir haben schon über das Tierwohl gesprochen in dieser Sendung. Da geht's darum, wie man die Kühe so halten kann, dass es ihnen entspricht, mehr oder weniger. Bei Ihnen gehen wir aber endlich noch einen Schritt weiter, denn Sie sagen, das ist das System und da geht es gar nicht darum, wie man die Kühe hält, sondern es ist das System, das die Landwirte dazu zwingt, die Kuh dann auch schon mal wegzuwerfen. Es gibt einen konkreten Fall, den Sie haben, den Sie in Ihrem Buch auch beschreiben, wo nämlich ein junger Bulle, ein Kälbchen, einfach von niemandem gebraucht wird. Und dann muss man gucken, was passiert denn mit dem eigentlich?
Ja genau, also ich war in Ställen unterwegs und habe gesagt, wie ist es denn mit ihrer Nutzungsdauer? Also das ist der technische Begriff für, wie lange wird die Kuh eigentlich gemolken? Und viele Bauern haben mir gesagt, ach jetzt hör doch mal auf mit den Kühen, wir haben ein Problem mit den männlichen Kälbern. Und dazu muss man eben wissen, die Zucht hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass es nicht mehr die Allround-Kuh gibt, die alles kann, also irgendwie den Flug ziehen, viel Milch geben und am Ende Fleisch produzieren und dabei noch freundlich sein und mütterlich und so, sondern es gibt in der Zucht eine Extremrichtung auf Fleischrassen, die so aussehen wie Bodybuilder dann am Ende und auf Milchrassen, die extrem mager sind und ganz viel Milch geben. Und die männlichen Kälber dieser Milchkühe, die sind natürlich dann wie ihre Schwestern auch, die setzen einfach kein Fleisch an. Also kann man die nicht gut mästen und dann kann man in bestimmten Zeiten, wenn das Futter für diese Tiere so hoch ist, der Futterpreis so hoch ist, bringt es einfach ökonomisch gar nichts, diese Tiere zu mästen. Und das bringt natürlich die Bauern, die Milchbauern vor enorme Probleme, dass die fast kein Geld mehr für diese Kälber kriegen und je nachdem, wie sich gerade der Preis entwickelt und als ich recherchiert habe, war es so, dass da ein Bauer stand und sagte, ich habe hier einen männliches Bullenkalb. Vor 2 Generationen hätte man gedacht, man schickt den auf die Weide, dann ernährt dieses Tier eine ganze Familie ein ganzes Jahr lang und heute weiß ich nicht, was ich mit dem tun soll. Und der wäre dann, also es gibt ja böse Gerüchte, ich glaube nicht, dass da jetzt Bauern absichtlich sagen, okay, wenn das Tier tot ist, ist gut, aber man muss festhalten, zu vielen Zeiten rechnet es sich ökonomisch nicht für die Milchbauern, sich richtig gut um so ein Tier zu kümmern, weil die einfach damit nur Verluste machen. Und ja, das ist ein Auswuchs einer extremen Zuchtausrichtung, hohe Milchleistung und auf der anderen Seite die anderen Tiere eben hohe Fleischleistung, wo dann mal ebenso, ähnlich wie die Küken in der Legehennenindustrie, wie dann die ganzen männlichen Kälber unter Druck geraten.
Sie haben gerade beschrieben, dass das eine Entwicklung ist, dass sich das entwickelt hat, dass es früher anders war, wo dann ein solcher Bulle, der zunächst mal ja nur ein Kalb ist, tatsächlich auch genutzt werden kann. In diesen Begriffen spricht man ja da immer, also für eine Familie, der ernährt sie ein ganzes Jahr, haben Sie gesagt. Sie sind selber auf dem Bauernhof groß geworden. Wie war es denn damals? So lange ist es ja noch nicht her.
Ja, also lange ist mir gar nicht aufgefallen, was sich da eigentlich verändert hat. Wir hatten damals Niederungsrinder, die waren auch schon so schwarz-weiß, wie die Milchkühe heute noch aussehen bei uns oder eben rot-weiß in anderen Gegenden. Und die Kälber wurden gemästet und mein Vater hatte so eine große Scheune umgebaut, wo die auf Stroh rumlaufen konnten, einen Ausblick nach draußen hatten. Das war jetzt also natürlich will so ein Tier lieber auf der Weide leben, aber für so Bullen war das noch eine ganz ordentliche Haltung. Und die wurden nach anderthalb Jahren geschlachtet und nahmen eben noch zu, weil sie aus dieser alten Zuchttradition der Niederungsrinder kamen, die sehr genügsam waren, Fleisch ansetzen und natürlich nicht so viel Milch setzen. Der heutige Milchbauer bringt ein Dreifaches an Milchertrag mit einer ganz anderen Fütterung. Sie haben ja Brasilien erwähnt, da kommt auch viel von unserem Futter für die Nutztiere her.
Als Milchpulver, oder?
Ja, das Milchpulver wird schon hier genommen. Nein, es ist Soja, also die Eiweißkomponente. Man hat ja einmal die alte Kuh, das war die Weidekuh, die hat Gras gefressen, was wir nicht essen können, hat daraus Milch und Käse sozusagen für uns produziert, indem sie Gras umgewandelt hat. Wenn man aber von der Kuh verlangt, dass sie 10.000, 12.000 Liter im Jahr gibt, dann braucht sie ganz hochkonzentriertes Eiweiß und das ist dummerweise dieses Soja, was oft gentechnisch verändert angebaut wird und was oft dort angebaut wird, wo früher mal Regenwald war, was also überhaupt nicht nachhaltig ist. Und dieses Futter wird gerne verwendet, weil es eben sich so wunderbar als Futtermittel eignet. Das heißt, wir haben da nicht nur ein Problem mit unseren Kühen, die wir zu Höchstleistungen bringen, um den Preis einer Erschöpfung, sondern auch ein ökologisches Problem, weil wir sozusagen als Europa mit dieser hohen Tierproduktion und Milchproduktion, die wir haben, quasi Flächen in Brasilien für unser Tierfutter beanspruchen. Und ein drittes Problem, was dranhängt, ist dann, dass die Gülle der Tiere natürlich hier bleibt, die wird ja nicht wieder mit konsumiert oder exportiert und wir haben viel zu viel Gülle dieser viel zu vielen Tiere und das ist ein Problem für die Wasserversorger, weil die feststellen, dass immer mehr von dieser Gülle gar nicht mehr von den Pflanzen aufgenommen werden kann, sondern dann irgendwann im Grundwasser landet, was letztlich bedeutet, dass wir mehr für unser Wasser zahlen müssen.
Jetzt haben Sie ganz schnell mal die ganze Komplexität
des
Themas aufgerissen.
Ja, weil es eine lange, lange Kette ist, wo viel falsch läuft.
Das auch ein globales Thema ist, wie wir gerade gelernt haben. Ist es denn nur der Preis? Geht es darum, dass das Fleisch billig sein muss, deswegen züchtet man auf Leistung und die Milch billig sein muss? Oder kriegen wir auch ein Ernährungsproblem, wenn wir nicht so arbeiten?
Nee, also wenn wir es noch komplexer machen wollen, können wir auch noch sagen, wir haben einen Überschuss an Milch. Die Molkereien sagen, ja, ist doch fein, dann können wir das exportieren. Aber viele Länder wie zum Beispiel Indien, also Bäuerinnen in Indien, sagen, wir wollen gar nicht euer Milchpulver, wir wollen lieber selber Milch produzieren und damit regional Arbeitsplätze schaffen. Also wenn man es kompliziert haben will, kann man in die andere Richtung, in den Export auch nochmal weiterdenken, sehen, das ist auch problematisch. Also wir brauchen nicht so viel Fleisch und Milch, um uns sozusagen Probleme zu machen und für den Landwirt hier, aber ist der Preis ein Problem? Denn der Milchbauer hört ja, boah, Mann, was machst du mit den Kühen? Warum werden die nicht alt? Was machst du mit den Kälbern? Wie kümmerst du dich darum? Machst du das überhaupt gut? Die Bullen, das sind keine guten Haltungsbedingungen für die Tiere. Es steht einer Reihe von Vorwürfen ausgesetzt und hat aber keinen Spielraum, um zu sagen, ich will das anders machen. Also das eine ist ja zum Beispiel, dass die Kuh, die seit vielen, vielen, vielen tausend Jahren auf der Weide lebt oder durch Wälder zieht und über Weiden liest, dass das natürlich auch ein Anspruch an eine artgerechte Haltung ist, dass die Kuh auf die Weide kann. Wenn aber eine Kuh auf der Weide steht, das macht einfach viel mehr Arbeit für einen Landwirt, die Weiden so gut zu managen, dass da immer genug Gras ist, dass die nicht völlig zertrampelt werden. Das alles kostet Geld. Und wenn wir sagen, wir wollen günstige Milch haben, dann kann man nicht gleichzeitig den Landwirten sagen, bitte jetzt noch Weiden und bitte noch mehr Kuhwohl und bitte die Kuh nicht so auf Leistung. Das passt nicht zusammen. Und dieser Druck landet im Moment bei den Milchbauern und das ist sehr, sehr unfair.
Wie kommen wir raus aus der Geschichte? Milchpreis rauf? Geht's so einfach?
Ja, ich finde schon. Natürlich sagen dann alle mal, ja, und das ist der internationale Wettbewerb und globale Märkte. Und wenn die Milch hier teurer wird, dann kommt die billige Milch von sonst wo rein. Neuseeland ist immer so ein Beispiel, weil da das Klima so günstig ist, dass die Bauern gar keine Ställe bauen müssen. Also das ist nicht einfach, daraus zu kommen. Aber es gibt einzelne Beispiele, die zeigen, es geht. Zum Beispiel die Obländer Bauernmolkerei, da haben sich Biobauern zusammengeschlossen und haben eine eigene Molkerei gegründet und gesagt, hey, wir haben hier was Tolles. Der Handel in Nordhessen, auch Nordrhein-Westfalen hat da mitgezogen, hat gesagt, jo, das wollen wir doch haben. Und dann haben die irgendwann gesagt, hey, wenn es fair Schokolade gibt, warum gibt es keine fair Milch, also fair erzeugte Milch? Denn das ist ja auch unfair für uns, wenn wir nicht genug Geld bekommen. Und als sie diese teurere Milch eingeführt haben, da ist die erstaunlicherweise mehr gekauft worden. Das heißt, die haben gesehen, wenn wir den Kunden, den Milchtrinkern erklären, so billig geht es nicht, weil wir sonst unsere Höfe nicht weiterführen können, weil es sonst schwer ist, die Kuh auf der Weide zu halten, denen die Hörner zu lassen, größere Ställe zu bauen, dann müsst ihr mehr zahlen. Und das Schöne war, die haben mit einer Umsatzsteigerung gesehen, es wird teurer, die Leute kaufen mehr, weil sie verstehen, warum es nötig ist, mehr zu bezahlen. Und ich finde, das Beispiel sollte alle anderen Molkereien motivieren, in eine ähnliche Richtung zu gehen.
Dass die Menschen überzeugt werden davon, dass das vielleicht ein besserer Weg ist, sowohl für die Kühe als auch für uns, das könnte zum Beispiel vermittelt werden auf Schulbauernhöfen, die Sie sich wünschen, habe ich bei Ihnen gelesen.
Ja, natürlich. Genau, weil man sieht, wie dieser extreme globale Handel immer komplizierter wird. Also ja nicht erst seit Trump irgendwie mal hier und dort draufhaut und man sieht, globale Lieferbeziehungen sind nicht stabil und schwankende Preise sind nicht gut für Landwirte, die kontinuierlich sich gut um die Tiere kümmern müssen. Glaube ich, dass eine ganz große Regionalisierung, also zurück wirklich zum Umland, was die Städte versorgt, dass das eine große Chance ist. Und ich wünsche mir, dass das schon in der Schule anfängt, dass nämlich eine Schule nicht mehr irgendwie von einer zentralen Kantine mit aufgewärmtem Essen aus irgendwo sonst wo, mit Erdbeeren aus China versorgt wird, sondern dass möglichst viele Schulen einen eigenen Bauernhof bekommen, der sie versorgt, die Schulkantine, die Kita-Kantine, das Krankenhaus, was auch immer, das ist ja ausweitbar. Und dass die Schüler an diesem Bauernhof lernen, wie geht das eigentlich mit der Lebensmittelproduktion. Man kann das ja so, das heißt, Pädagogen nennen das immer außerschulischen Lernort. Das heißt eigentlich nur, man muss nicht immer im Klassenzimmer sitzen, sondern kann rausgehen auf den Bauernhof und beim Machen was ganz viel lernen. Und man würde dann auch wieder eine Wertschätzung erfahren, warum steckt da so viel Arbeit drin und warum kann man nicht immer unbegrenzt ganz viel Milch trinken, wenn man zum Beispiel nicht will, dass Kühe so unter Druck gesetzt werden. Oder wenn man sich entscheidet, Tiere zu essen, warum kann man dann nicht nur Steak und das Beste essen, sondern warum gehört dann die Verarbeitung des ganzen Tieres dazu? Und ich glaube, dass das so ein Ort sein könnte, an den vielen Städtern, die ja gar nicht mehr wissen, wo kommt das Essen her, so idyllische Vorstellungen haben von dem, was passiert oder vielleicht auch ganz schlimme, weil sie viele Videos gesehen haben von Tierrechtlern, die sagen, es ist ein Elend in den Ställen, dass man da wieder zeigen könnte, wo kommt unser Essen her, was ist unser aller Herkunft, warum ist die Kuh für unsere Landschaft und für uns so wichtig geworden. Ja, das wünsche ich mir, dass an solchen Orten gelernt wird, wie wichtig Ernährung ist, wie sie hergestellt wird, was man dafür tun muss und dass von dort aus eine neue regionale Versorgung entsteht, die Wertschätzung den Landwirten gibt, aber auch den Tieren.
Die Kuh, Teil eines Riesenthemas, haben wir jetzt gerade erfahren. Tanja Busse engagiert sich dafür, dass sich da was ändert und es keine Wegwerfkühe mehr gibt. Dankeschön.
Danke, Herr Wiesler.